Hoppala, liebe Menschen da draußen, werdet ihr euch denken, wenn ihr das Ende dieser Geschichte erreicht habt, die heute auf euch wartet, denn ihr merkt schon, ich moderiere an, mein Name ist Domschott, und ich habe etwas zu erzählen, deswegen liegt das heute in meiner Hand, euch hindurchzuführen durch eine neue Welt des Hoppalas. Aber bevor ich das tue, möchte ich die Person begrüßen, mit der das alles, nee, anders, ohne die, so meine ich das, Hoppala, ohne die das alles gar nicht denkbar wäre, was wir machen, und zwar herzlich willkommen, Lutz Pautke.
Hallo Dom.
So, schön, dass du da bist.
kurzes Intro.
Ja.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Es bringt mich nochmal drauf über einen Witz, den du gestern gemacht hast, als wir am Tisch beieinander saßen und ich was ausgerechnet hatte und du mich sehr schnell korrigiert hast. Ist jetzt wieder nur lustig für uns beide. Man kann es nicht nacherzählen, weil es war so ein Moment einfach. Aber meine mathematischen Unzulänglichkeiten waren die Grundlage für einen fantastischen Witz. Also ja. Da haben wir uns wirklich gekrümelt. Nee, wie sagt man? Naja.
Ja, es war tatsächlich einfach auch wirklich, man sagt ja One-Liner, aber das stimmte in dem Fall nicht mal, weil es einfach wirklich einfach nur ein Wort, das gereicht hat. Aber ja, es kam sehr schnell aus der Pistole geschossen und deswegen war es in dem Moment sehr lustig. Kann man das erklären, den Witz? Nee, ne, das lohnt eigentlich nicht. Also es ging darum, um eine gewisse Anzahl an Tagen und hast du relativ selbstsicher gesagt, ja, das sind ja über 3 Jahre. Und habe ich halt direkt gesagt, nee, Sitz war es halt nicht. Und das war, ja, es war schon, ich meinte das vor allem in dem Moment gar nicht mal als Witz, sondern einfach nur so, nee, das ist offensichtlich nicht richtig.
Es war sogar noch besser, weil es war in so einer Situation, wo so Verständnis im Raum war. Es ging so um eine Notlage zu verstehen, ne? Und dann sowas, ach, es war einfach sehr lustig. Naja, wir haben uns ja gestern schon gehört, aber für die Leute draußen frage ich quasi im Interesse des Volkes, wie geht's dir, Lutz? Was macht das Leben? Was ist los?
Mir geht's gut. Ich bin frisch geduscht, die Sonne scheint, wir nehmen sonntags auf. Heute spielt der HSV. Ich werde mich bald auf den Weg machen Richtung Stadion. Und vorher habe ich noch das Vergnügen, mich mit dir über eine deiner Stories zu unterhalten. Also es könnte eigentlich nicht besser laufen, weil Rückwegstadion wird wie folgt aussehen. Ich werde beim Bäcker meines Vertrauens halten und mir Kuchen holen und den Sonntagabend ausklingen lassen. Und das sind alles so, also wenn ich mir ein Traumszenario für einen gemütlichen Sonntag malen könnte, dann würde der, glaube ich, oft genau so aussehen.
Schön. Ich hoffe, das Spiel wird auch performen zu deiner Zufriedenheit. Ich
das
gehe
schön,
hier
ja.
Ne, glücklich in diesen Tag hinein, weil ich hatte ja gestern schon mein Spiel, sage ich mal. Pauli hat gewonnen in Hoffenheim und ich habe dann, als ich gestern spät abends nach Hause kam, mit letzter Kraft, bevor ich eingeschlafen bin, noch nach den Highlights des Spiels gesucht und keine Sorge, Fußball, da bleiben wir heute, weil das ist auch Thema meiner Geschichte, habe mir die Highlights rausgesucht und obwohl ich das Abo für den korrekten Streaming-Anbieter habe, der mir eigentlich ganz offiziell die Highlights dieses Spiels zusammengeschnitten hätte, bin ich aus alter Gewohnheit auf YouTube gegangen, habe eingegeben an meinem Popel-Controller hier, St. Pauli Hoffenheim Highlights, kam dann auf den YouTube-Kanal, den möchte ich nicht mal nennen, weil ich dafür keine Werbung machen möchte, von so einem Menschen, der die Klicks abgreifen möchte von Menschen wie mir, die Highlights sehen wollen. Und was ich da gesehen habe, ich konnte ja, dass es sowas gibt. Also zum einen, die Tonspur war offensichtlich jemand, also der abgefilmt wurde quasi. Also es war keine Originaltonspur, sondern es war so mit mehreren Akustikfiltern durch, als wäre jemand vom Fernseher gesessen und hätte da eine Sprecherstimme genommen. Aber die Sprecherstimme selbst war ein englisch sprechender Mensch, glaube ich, aus Indien. Ganz schwerer Akzent, hab kaum was verstanden, also inhaltlich und von der Qualität. Und jetzt kommt der Knaller. Ich saß dann, jetzt kommen wir zur Bildspur, ich saß dann da auf meiner Couch und hörte mir das Graune an. Und guckte auf die Bilder, die ich sah und dachte mir, sag mal, das sind doch keine echten Figuren. Und dann guckte ich mir das an und sah, das waren Szenen aus FIFA. Da hat jemand FIFA-Szenen abgespielt und dann mit der geklauten Tonspur garniert. Das Ding hatte 12.000 oder was Aufrufe. Sag mal, Lutz.
Ja, das gibt's schon ewig. Das machen die immer eigentlich, weil die Highlights auf YouTube kommen immer erst 0:01 Montag, weil dann die Rechte für die Exklusivität der Highlights bei den jeweiligen Streaming-Anbietern ausläuft. Und ab Montag können dann die Öffentlich-Rechtlichen das, was sie in der Sportschau oder Ähnlichem gezeigt haben, auch auf YouTube packen. Und ja, dieses Vakuum, was da entsteht, bis das der Fall ist, da gibt's jedes Wochenende kommen da irgendwelche, das ist halt safe irgendwie mittlerweile einfach KI generiert, die da irgendwelche Schnipsel zusammenballern und das einfach hochladen. Dauert dann halt immer lange genug, bis es gesperrt wird, so dass die Leute halt genug Klicks da generieren. Aber das habe ich früher auch immer schon verflucht, dass ich immer wieder drauf reingefallen bin, auf dieses Clickbaiting mit irgendwelchen Anzeigebildern, die mir suggerieren, dass das doch alles korrekt sei und ich mir das angucken kann. Wo du gerade sagst, PlayStation-Controller, letzte Woche gab es ja fast einen Brandschaden. Was macht die PlayStation? Sie funktioniert anscheinend noch.
Ach so, bei mir. Oh ja, sehr gut. Ja, du siehst es im Hintergrund, die alle anderen nicht. Der Fernseher ist an, es ist kein Bildschirmschoner, sondern das aktive Dashboard der Konsole. Sie funktioniert sehr gut. Gut, dass du es ansprichst. Da können wir einen roten Faden in unsere Epos hier reinbringen. Genau, die Konsole funktioniert. Ich habe direkt nach unserer Aufnahme das überprüft und da war ich sehr, sehr froh, weil mittlerweile kommt man zwar wieder besser an die PlayStation 5, aber es ist ja doch teuer und muss ja nicht sein. Es muss ja wirklich nicht sein, dass sowas kaputt geht, aber ihr geht es wunderbar. Ich bin sehr froh. Dieses Problem ist keines geworden in meinem Leben.
Ja, sehr schön. Es hätte natürlich Potenzial gehabt für eine weitere Episode unseres Podcasts.
Da habe ich uns hängen lassen.
Ja, wenn ich das nächste Mal bei dir bin, werde ich ein erneutes Mal versuchen, die PlayStation zu manipulieren.
Ja.
So dass wir auch hier uns nicht hier der Stoff ausgeht. Das wäre ja schade.
Ich habe durchaus ein paar Gefahrenquellen geschaffen für uns. Wenn du genau hinguckst, siehst du zum Beispiel, ich kann es den Leuten ja auch beschreiben, es gibt eine Deckenlampe, die hier runterhängt, die ist so konstruiert, im Grunde, also die Kabel liegen offen. Ich sag, wie es ist. Die Kabel liegen offen, da sehe ich schon uns dranhängen in unserer Lebenslust, wie so ein Tarzan an der Liane und dann reißt das Ding ab. Sehe ich schon.
Aber
heute
ist die
in
neu?
Zwei Wochen. Ja. Bitte?
Ist die neu, die Lampe?
Ja, ich bin hier durchgegangen. Ja. Ich habe mittlerweile, ich habe ja lächerlich viele Anschlüsse für Deckenlampen. Darüber hatten wir, glaube ich, schon mal gesprochen hier im Podcast.
Ja, das stimmt.
Genau,
ja.
Und jetzt habe ich mal angefangen, wieder mal eine Fuhre Deckenlampen anzubringen und es sind immer noch Anschlüsse freiliegend. Also immer noch. Ich brauche noch mehr Deckenlampen. Aber es geht voran, es ist schön, toll.
Aber das wirkt, glaube ich, auch nur so, weil du ja auch einfach einen sehr großen Wohn-Ess-Bereich hast.
Ja.
Und das, also wenn du das einfach in kleinere Zimmer unterteilen würdest, dann hättest du da ja logischerweise auch überall einen Deckenlampenanschluss. Aber so, du hast halt mehr oder weniger Küche, Wohnzimmer und Esszimmer in einem. Und da braucht man natürlich überall eine Lampe.
Das lohnt sich, glaube ich, aber nicht, jetzt eine Wand hier reinzuziehen, oder Lutz? Das ist jetzt nichts, was ich machen soll. Oh, der Blick, bevor du antwortest, liebe Leute, das war jetzt schon wieder Gold für mein Herz. Der Blick von Lutz, diese Mischung aus Panik und ich muss alles tun, dass er das jetzt nicht macht, weil er das machen würde.
Bitte. Also wir haben hier schon die ein oder andere Handwerker-Story bearbeitet und ich möchte dich nicht sehen, wie du da eine Gipswand in deine Wohnung reinziehst.
Ja, mit so Blöcken und so einer Spachtel. Ja.
Genau, Hammer, Pfeile. Genau, so machen wir das. Ja, also wenn du das machen solltest, dann lad mich bitte gerne dazu ein, nicht zum Helfen, ich möchte nur zugucken. Ich möchte nicht helfen, ich möchte mir das nur angucken, was du da machst.
Oh nein, okay, na gut. Also, wir ist notiert, vielleicht für die Geburtstagsfolge, hoppala, nicht tragende Wand eingezogen.
Ja, oder versehentlich eine Wand gebaut oder sowas. So, ich habe mich da einfach an so einem Sonntag wiedergefunden, auf einmal, da konnte ich nicht mehr in mein Wohnzimmer, weil es zugespachtelt war. Ich habe die Tür vergessen.
Die Formulierung auch schon wundervoll, als wäre ich Opfer der selbstgeschaffenen Situation.
Ja, versehentlich. Bin da so reingestolpert.
Na gut, apropos Opfer. Die Opfer der heutigen Geschichte sind tatsächlich alles Fremde. Da bin ich als Sieger eigentlich hervorgegangen, aber nicht moralisch. Also mit anderen Worten, die Geschichte, die ich heute erzählen werde, ist eine, die sich vor vielen, vielen, vielen Jahren ereignet hat und die viele, also tatsächlich Menschen körperlich verletzt zurückgelassen hat und mich trotzdem als moralischen Verlierer vom Platz gingen ließ. So, ihr werdet euch alle fragen, was will er denn schon wieder? Aber ich muss es so ankündigen.
Inklusive mir. Inklusive mir. Ich habe halt wirklich gar keine Ahnung, was jetzt kommt und ich kann eigentlich mehr oder weniger tagelang schon nicht schlafen.
Ja.
Ich bin sehr gespannt.
Also, ich fange mal so an. Ich war ja mal Kind. Als Kind, zumindest in meiner Welt, in der ich aufwuchs, war es eigentlich ganz normal, dass man dann tatsächlich irgendwann in so einen Sportverein ging. Also das war sowas so im Alter von, wann kann man laufen? So 5, 6 oder so. Sagten dann die Eltern so, jetzt mach mal hier, geh mal in den Verein. Und dann gab es verschiedene Vereine. Ich glaube, Leichtathletik war bei mir, also in der süddeutschen Welt, ein großes Ding. Leichtathletik sind viele gegangen, vor allem auch Mädchen. Und dann demgegenüber stand eigentlich schon Platz 2, wenn nicht sogar Platz 1, der Fußballverein. Ich musste, durfte, ich weiß gar nicht, ob ich mich damals, das ist auch schon sehr lange her, als ich 5, 6 war, ich bin da auf jeden Fall gelandet. Ich weiß nicht mehr, ob ich das wollte oder ob das einfach, das war so, die Altvorderen hatten es festgeschrieben, deswegen musste ich da auch hin. Ich trat aber dem Fußballverein bei, wirklich im vielversprechenden Alter von 5 oder 6. Also wirklich die Bambini-Mannschaft, die kleinen Kids, da war ich mit dabei. Bevor ich weiter erzähle, Lutz, hast du auch diesen Lebenslauf so früh quasi in den Aha, das scheint.
Also man hat auch selbst im Kindergarten natürlich schon immer irgendwie einfach mit dem Fußball rumgekickt, aber der organisierte Fußball geht in Deutschland los mit 5, 6 Jahren. Das ist dann die F-Jugend. Mittlerweile heißt das, glaube ich, einfach anders. Die Mannschaften heißen dann jetzt einfach U7. Also alle, die jünger als 7 sind, U8, U9 oder ich glaube in Zweierschritten. Früher war das dann die F-Jugend oder sogar E, F, G, G-Jugend. G-Jugend müsste das sogar gewesen sein. Mhm. Gibt es eine G-Jugend? Auf jeden Fall ganz klein. Ja, doch, das habe ich auch. Ich habe auch dann tatsächlich bis Mitte 20 immer im Verein gespielt, also 20 Jahre lang Fußball gespielt tatsächlich.
Bin auch, das passt auch irgendwie so in meine Familienbande hinein, mein Vater nicht, aber mein Onkel war, also er war Trainer für irgendeine Kreisligamannschaft, also für die Kreisligamannschaft SV Grünwörth. Grünwörth heißt das Dorf, aus dem ich komme, und die haben, und wir reden jetzt hier von den Mid-90ern, offenbar in irgendeinem Kreisliga-Ebene gespielt, das heißt, der hatte regelmäßig Spiele und war dann auch dieser Mensch, der dann am Rand stand und wirklich auch laut gebrüllt hat und hier irgendwie, was halt Trainer so machen, ne, aufgeregt und so. Das hat er gemacht. Das heißt, ich war auch umgeben von Menschen, die teilweise sogar hobbyberuflich dann in der Welt des Fußballs unterwegs waren, womöglich deswegen sagte das Familienerbe so, der Sohn muss jetzt eben auch in den Fußballverein. So, bin ich beigetreten im SV Grünwörth, wie gesagt, das ist erstmal der kleine Verein gewesen in Grünwald und habe da auch tatsächlich eine ganze Weile gespielt, erstmal dort, und zwar bestimmt 3, 4 Jahre, und wir reden hier wirklich jede Woche ab ins Training und so knallhart, wirklich. Messi hatte ähnliche Trainingszeiten wie ich, kann ich mir vorstellen, ne?
Ja.
Okay. Und dann fand, ich möchte es fast nennen, der Transfer statt. So würde ich es am liebsten erzählen, dass ich quasi für mehrere Millionen Mark abgekauft wurde. Ich wechselte dann nämlich über zum Verein SC Viktoria Wertheim. Das ist die nächstgrößere Stadt. Und die haben da, den gibt's bis heute, haben einen großen Verein gehabt. Da bin ich rüber gewechselt. Die Wahrheit ist aber, es gab irgendwann zu wenig Kinder für SV Grünwörth. Und deswegen musste die Mannschaft eingestampft werden. Hat er sich schon gedacht. Und deswegen wurde ich nicht nur wegen meiner fußballerischen Fähigkeiten, sondern auch vor allem, weil sonst nicht genug Kinder da waren, transferiert auf dem Transfermarkt zu SC Viktoria Wertheim. So. Und dann war Folgendes, ich hatte verschiedene Positionen, die ich da bespielte als Kind. Ich weiß auch gar nicht, das ist ja noch das Alter, wo auch wirklich man den Kindern erstmal beibringen muss, dass nicht alle dem Ball hinterherlaufen, wenn er sich bewegt. Also das ist etwas gewesen, was ich auch erstmal lernen musste. Und dann weiß ich noch, hatte ich am Anfang die Position, das wird jetzt, glaube ich, nicht so viele Menschen überraschen, des Torwarts. Ich war Torwart, da war so im Alter von 9, 10, da hatte ich dann meine Position gefunden. Und in meiner Erinnerung war ich da auch recht gut. Also ich war immer eines der größeren Kinder, nicht unbedingt der schnellste, aber eben groß. Und das ist ja schon mal eine starke Qualifikation, um so ein Torwart zu sein. Das hat schon mal gut funktioniert. Und dann aber, irgendwo im Alter von so vielleicht 10 Jahren, da habe ich dann schon mindestens 3 Jahre Fußball gespielt und den Kasten sauber gehalten, ne, wie wir Torwärte sagen, Torwarts, gab es dann einen Vorfall, und der hat sich bis heute eingebrannt in mein Gedächtnis. Und man vergisst ja viel aus dieser Zeit, so im Alter von 9 oder so. Aber das ist hängen geblieben und noch nicht die Geschichte, die ich heute erzählen will. Aber sie führt dahin. Und zwar stand ich im Tor, es war ein Hallenspiel, wir waren in der Halle. Und ich war wieder an meiner Position, und dann stürmte da jemand auf mich zu, ein gegnerischer Stürmer mit dem Ball, schoss aufs Tor und ich natürlich in meiner Torwartexpertise klemmte den kompletten Körper zwischen das Tor und den Ball, also warf mich dem richtig entgegen und bekam den Ball komplett, und entschuldigt diesen Ausdruck, in die Fresse. Also richtig doll, meine Nase hat geblutet, richtig doll. Ich hatte richtig, also diesen Schmerz von so einem Ball, der ist richtig präsent immer noch. Das war so ein richtig krasser, also direkt aus nächster Nähe an den Kopf geschossen. So, meine Mutter war damals Zuschauerin bei dem Spiel, kam sofort auf diesen Platz gestürmt und rief, oh, ne, was ist los, lebt er noch und so. Also natürlich große Panik direkt. Und dann wurde ich erstmal vom, also nicht vom Platz getragen, aber ich musste dann raus. Ich konnte nicht mehr weiterspielen. So. Und daraus entwickelte ich eine richtig gehende Angst vor Bällen, also vor so straff geschossenen Fußbällen. Das war dann so intensiv, dieser Moment, dass ich danach nicht mehr im Tor stehen konnte, weil ich mich wegduckte vor Bällen. Und offenbar auch jetzt nicht das richtige Training bekam oder so, um diese Angst wieder rauszubekommen. Ich konnte aber nicht mehr im Tor stehen. So, Sinnkrise. Und wusste aber, Fußball macht ja per se schon Spaß. Und da haben auch damals dann Freunde von mir gespielt. Ich wollte da auch bleiben. Dann hat der Trainer damals entschieden, okay, Tor funktioniert nicht mehr. Die Karriere ist vorbei. Aber es gibt ja noch andere Positionen, die er spielen kann. Und so landete ich Linksaußenverteidigung. Linksaußenverteidigung. Ja. Ich bin Linksfüßer, deswegen...
Ist selten. Ich weiß, direkt schon mal einen Vorteil. Ja. Ne?
So,
kurzer Karriere, Einschub. Ja. Viktoria Wertheim spielt mittlerweile in der... Moment. Ich hatte jetzt die ganze Zeit Zeit, das anzugucken, und jetzt habe ich weggescrollt. In der Kreisklasse A Tauberbischofheim und sind aktuell auf dem 2. Platz.
Ja.
Hinter FC Wertheim Eichel. Aber das soll es nicht gewesen sein. In dieser Liga gibt es unter anderem auch ein Team, die SG Rambo. Finde ich stark, aber es ist sogar SG Rambo 2, das heißt, sie haben sogar zwei Mannschaften. Und was fand ich noch lustig? Nee, das war schon das Witzigste. Aber das war ein kurzer Einschub für die Kreisliga-Fanatiker unter uns.
Ja, Viktoria Wertheim war wirklich, also die sind und waren ein Name. Und genau, jedenfalls, ich habe dann gewechselt auf Linksverteidiger. Manche würden sagen, im Geiste Libero, aber es war auf dem Papier Linksverteidiger. Ich habe die Mannschaft da zusammengehalten. So. Und dann habe ich da meine Karriere fortgesetzt und war auch tatsächlich, also auf Turnieren habe ich gespielt. Ich habe auch noch irgendwo, wahrscheinlich in meinem Elternhaus und nicht hier in Hamburg, noch so eine Turniermedaille für den ersten Platz, wo wir irgendwo mitgespielt haben. Also solche Dinge habe ich dann da auch mitgenommen. So. Und jetzt kommt der Knaller. Also, und ich verstehe auch nicht so richtig, was da in mir dann los war, aber so mit 12 dann so, also 2 Jahre später, ich bin jetzt schon 6 Jahre im Fußball, ungefähr die Hälfte davon als Linksverteidiger, irgendwas in mir switchte. Und zwar stellte ich irgendwann fest, 2 Dinge. Die erste Sache war, als Linksverteidiger bekommt man jetzt ein neues Instrumentarium an Moves, an Bewegung, die man als Torwart nur schwierig oder selten machen kann. Und zwar ist es vor allem die Grätsche. Dieser Moment, wenn ein Gegner heranstürmt, und das war ja was dann Neues für mich, wenn der Gegner heranstürmt, an dir vorbei will, und wie gesagt, ich war nie einer der Schnellsten, aber einer, der die Masse aufs Feld bringt, den Moment abzupassen, den richtigen, wenn du mit deinem Schwung, den du als Masse da bewegt hast, auf den Boden zu bringen und mit ausgestrecktem Bein zu versuchen, den gegnerischen Ball da abzunehmen, das ist was Wunderschönes, wenn es funktioniert. Das sieht nicht nur als Zuschauer toll aus, wenn man es im Fernsehen sieht, sondern auch, wenn man es selber macht. Das macht einfach Spaß. Ich sag, wie es ist, das macht Spaß. Das Problem an diesem Move ist aber, in meinem Fall, in meiner Erinnerung, es ist recht schwer, das wirklich so zu landen, wenn du da so einen flinken Stürmer hast, den auch wirklich so zu erwischen, dass es auch Sinn ergibt, dass du den Ball abnimmst, dass du ihn natürlich nicht schwer verletzt oder so. Das ist ziemlich schwer. Man muss gut timen, man muss richtig stehen, weil die an einem sonst vorbeirennen, an mir zumindest. Es ist keine leichte Sache. Das heißt, ich hatte was entdeckt, was mir wahnsinnig Spaß macht, diese Grätsche. Aber
hast du das auch geübt? Oder hast du es nur im Spiel auch geübt?
Nur im Spiel tatsächlich. Nur
also im Training hast du nicht gegrätscht?
Nee, kann ich mich nicht erinnern. Nee.
Also,
das war immer...
Okay, direkt einfach Live-Action.
Ja,
Live-Action.
Auf dem Schlachtfeld. Mhm. So. Genau, also wir haben jetzt was festgestellt. Eine Technik, die mir wahnsinnig viel Spaß macht. Richtig, wirklich Freude bereitet hat, aber sehr schwer auszuführen ist, weil dieses Element des Gegners nicht mitspielen will. Der will natürlich nicht gekrätscht werden. Und jetzt kommt dieser zweite Aspekt rein und Lutz, ohne Witz, ich weiß nicht, warum ich mir das dachte. Also warum ich für mich dann folgenden Entschluss fasste. Ich stand dann auf dem Feld, lief wieder irgendein Spiel und ich dachte mir, vielleicht grätsche ich einfach den eigenen Mitspielern rein, wenn die den Ball haben, weil die rechnen damit nicht und ich kann grätschen. Und dann begann ich in einem Spiel meinen eigenen Mitspielern rein zu grätschen, weil die damit nicht rechneten und ich sie damit immer erwischte, bis ich dann vom Platz geholt wurde. Und ich habe einen Mitspieler schwer verletzt dabei, weil der natürlich das nicht kommen sah. Ich habe seinen Knöchel da angesäbelt mit meinen Stollenschuhen. Wollte ich natürlich nicht, wollte den Ball. Und dann wurde ich ausgewechselt und dann wurde ich aus der Mannschaft geworfen tatsächlich. Die haben dann gesagt, der spielt nicht mehr für uns. Und dann wurde ich mit 13 aus meinem Fußballverein geworfen, weil der Trainer gesagt hat, was ist denn mit ihm los? Der Psychopath.
Ja, also ich finde es drastisch, das beim ersten Mal direkt so zu bestrafen. Man kann ja auch erstmal das Gespräch suchen und sagen, okay, irgendwas hast du jetzt gerade nicht so richtig verstanden. Schön, dass du gerne grätscht, aber dann übt das doch einfach mal im Training mit einer Stofffigur. Ich weiß es nicht. Aber am Ende ist es auch schon ein gewagter Move von dir. Das muss man, also habe ich so jetzt auch noch nicht gesehen.
Genau, und ich war ja, und ich glaube, warum er dann mich so schnell entfernen wollte aus dem Team, ich war ja auf eine Weise Stammspieler. Also nochmal 6, 7 Jahre habe ich in einem Verein gespielt, die Hälfte davon auf der Position und plötzlich snappt er. Plötzlich fängt er an, im Spiel mehrfach eigenen, auch Schlüsselspielern reinzurutschen und auch auf die haben ja auch protestiert in meinem Team, aber ich bin darauf gar nicht eingegangen. Ich habe ich habe da gar nicht drauf reagiert, ich habe einfach mein Spiel gespielt.
Dein eigenes Spiel. Völlig losgelöst von allem. Ich spiele jetzt hier, wer kann die meisten Grätschen ansetzen?
Und das ist ja fast schon psychopathisch. Also das ist ja wirklich ohne Empathie, ohne Rücksicht, nur weil mir diese Technik so Spaß gemacht hat, wollte ich da den Kindern reinrutschen. Und das war's. Und ich bis heute, also ich habe das nie tiefenpsychologisch aufgearbeitet, aber ich erinnere mich jetzt auch nicht zu dem Zeitpunkt, dass da irgendwie schlimme Dinge in meinem Leben passiert sind, dass ich mir dachte, ich muss das hier irgendwie kanalisieren, sondern ich glaube, ich fand Grätschen einfach richtig, richtig toll. Und die Gegner waren zu schnell und deswegen musste ich den eigenen reingrätschen. Und das ist etwas, an das ich heute immer noch manchmal denke und mich frage, was war eigentlich da los? Was war da los?
Tja. Ich hab da keine direkte Antwort drauf, aber ich habe ja, wie gesagt, 20 Jahre Fußball gespielt. Ich habe das auch noch nicht erlebt, dass jemand seine eigenen Mitspieler umgrätscht. Das ist, also, ich wäre gerne dabei gewesen, um mir das anzugucken, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann es dann auch irgendwie verstehen, dass die dann doch relativ rigoros direkt gesagt haben, okay, ja, du spielst hier nicht mehr, weil wenn man das einmal macht und dann aber auch gesagt bekommt, so, okay, was soll das? Hör mal auf jetzt. Und der einfach nicht aufhört, Das ist schon auch ein bisschen wahnsinnig.
Ja, total. Das bricht ja auch ein Team. Da hat ja auch dann plötzlich niemand mehr Vertrauen jetzt auf den linken Flügel. Also da ist jetzt einer.
Von allen Seiten wirst du einfach von deinen eigenen Leuten umgegrätscht.
Da ist jetzt plötzlich ein Gegenspieler mehr aufgetaucht. Und also das, ja. Und wie gesagt, ich glaube, ich kann mir nicht erklären, was da in mir vorging. Und warum ich das einfach dann gemacht habe. Aber ich hatte währenddessen wirklich Spaß, das weiß ich noch. Dieses Reinkrätschen.
Das ist ja auch wichtig.
Auf dem saftigen Grün, das war im Draußenspiel, nicht in der Halle, wo alles dann wehtut, sondern auf der Wiese. Ich weiß es nicht. Aber das, und dann endete meine Fußballkarriere und dann begann, das führt jetzt nicht, hört nicht mehr zur Geschichte, aber quasi der Epilog, dann begann ich so eine kleine Reise durch verschiedene Sportarten. Dann habe ich überall mal so ein bisschen noch reingeschaut. Ich hatte 2 Unterrichtsstunden, glaube ich, Tennis fand ich nicht so cool. Ich habe bei Leichtathletik mal vorbeigeschaut und bin noch in der ersten Sitzung wieder gegangen, weil die von mir wollten, dass ich über so ein Reck springe. Und da habe ich denen gesagt, Leute, guckt mich an.
Halt, stopp.
Ich bin 8-mal so schwer wie alle hier gerade, die um mich herum stehen. Ich komme nur nicht hier um dieses Holzding rum. Sowas, Tischtennis habe ich ausprobiert, war auch nicht so geil. Judo habe ich ausprobiert, da war ich ein bisschen. Aber meine richtige, und da schließt sich dann auf eine Weise der Kreis, Erfüllung habe ich dann erst wieder gefunden im Studium, als ich mit Rugby angefangen habe. Ich habe dann im Studium eine Weile Rugby gespielt. Und das war was, wo ich mir gedacht habe, du, das ist es. Weil das ist natürlich ein Sport, der sehr körperlich ist, aber auch super fair. Also da habe ich so nette Leute kennengelernt, die so lieb waren. Und ähnlich wie bei so einem Festival, wenn jemand auf den Boden geht und umfällt, die bleiben stehen, die helfen einem hoch, da will niemand irgendwie aus Aggression heraus jemandem wehtun. Das ist ein Gentleman-Sport. Und das habe ich dann sehr gerne gespielt. Da habe ich eine kleine Erfüllung gefunden. Man hätte es vielleicht ahnen können. Naja.
Ja, also eigentlich der Weg von, also auch da sollte man seine eigenen Leute nicht umtackeln, nee. Würde ich jetzt einfach mal behaupten, ohne dass ich jemals in meinem Leben Rugby gespielt habe. Ich würde sagen, das ist so eine Grundregel für alle Teamsportarten, dass man nicht gegen seine eigenen Leute arbeitet. Ja, aber dann ist es ja immerhin noch gut ausgegangen. Also war es wirklich dieses einschneidende Erlebnis, rausgeworfen zu werden, weil der psychopathische Grätschenmann in dir rausgekommen ist, dann hast du wirklich gesagt, das war's jetzt mit Fußball. Nie wieder versucht nochmal.
Ja, nee, tatsächlich nie wieder versucht. Ich habe dann nur noch für mich alleine so gebolzt auf dem Fußballplatz. So bin ich dann nach der Schule manchmal hin und habe dann alleine gegen die Wand geschossen da. Also je mehr ich mir das selbst zuhöre, desto gruseliger.
Das ist wirklich wie so in so einem schlechten Film, weil die wilden Kerle, so er wird rausgeschmissen und jetzt schießt er nur noch alleine gegen die Wand. Niemand spielt mit ihm, da kannst du ja so ein richtiges Biopic draus machen. Und dann kam er aber und hat Rugby für sich entdeckt und ist der große Star geworden. Das ist ja wirklich lustig.
Ja, genau, also das war da nicht mehr. Aber ja, also so endete die Geschichte auch. Ich war natürlich auch viel zu jung, dann um irgendwie mit dem Trainer mal zu sprechen oder so. Das war auch immer sehr hierarchisch, das war auch so ein Schreitrainer. Also das endete dann auf diese Weise. Aber es war bis heute, wie gesagt, deswegen bin ich froh, das mir hier erzählen zu können, rätsel ich so ein bisschen, was da in mir losging, weil ich bilde mir ein, aber andererseits, das weiß man natürlich nicht, so als Teenager, da ist ja im Gehirn noch viel in Bewegung, ich war ja kein rücksichtsloses Kind, oder? Aber ich weiß es nicht, also schwer jetzt zu rekonstruieren, aber jedenfalls aus heutiger Sicht unerklärlich, was da auf dem Platz links außen passiert ist.
Ja, das kann ich gut verstehen. Du hast gerade gesagt, du hattest so auch so ein, wie hast du es gesagt, so einen cholerischen Trainer?
Ja, cholerisch.
Ja. Ich habe ja auch wirklich lange Fußball im Jugendbereich gespielt, logischerweise die ganze Zeit und dann auch bis in den Herrenbereich, bis ich dann irgendwann, bin ich irgendwie umgezogen, hatte keine Lust mehr, ein neues Team zu suchen. Und dann in Hamburg ist ja auch mit Grandplätzen und ich vorher immer in Niedersachsen auf Rasen gespielt, da hatte ich dann auch irgendwie keinen Bock drauf. Aber was sich so ein bisschen durchgezogen hat, dass man echt, wenn ich das jetzt so darüber nachdenke, was für Persönlichkeiten ich teilweise als Trainer hatte, in so einem Alter, wo dich solche Figuren sehr prägen können, da würde ich im Nachhinein sagen, dem einen oder anderen Trainer hätte man vielleicht keine Truppe von 12-Jährigen anvertrauen sollen. Nie, dass da jetzt irgendwie was Schlimmes vorgefallen wäre. Und da gibt's ja ganz andere Geschichten aus dem Jugendsportbereich. Aber schon so, dass da rumgebrüllt wird, angeschrien und auch so teilweise so sehr derbe Ausdrücke. Gerade auch bei meinem Bruder habe ich das auch mitbekommen, wenn ich da am Seitenrand mal mitstand, was in deren Mannschaft, wo die Jungs dann da noch mal ein bisschen älter waren, was die sich da teilweise von den Trainern anhören mussten. Was weiß ich, du läufst hier wie ein Mädchen oder was ist das hier für eine, also wirklich teilweise so homophobe Ausdrücke da über einen kompletten Platz gerufen und das hat niemanden gestört, ne? Also das war halt einfach so, ja, der Trainer ist jetzt hier die Autorität und für die Eltern war das wohl irgendwie auch okay, aber das finde ich im Nachhinein, da wundert mich vieles nicht, dass wir in der Gesellschaft immer noch solche Strukturen haben, wo das irgendwie viele Leute so gar nicht interessiert, weil es sie nicht betrifft. Aber das ist jetzt auch keine 50 Jahre her. Wir sind beide Mitte 30, also das heißt, es ist so 20 Jahre her. Und da hat das niemanden gejuckt, wenn da einfach ein 50-jähriger Vater einfach über den Platz da einfach so Sachen geschrien hat und einfach mit den Kindern halt, also das ist halt wirklich, du kannst ja jemanden kritisieren, aber du musst ihn ja nicht anbrüllen. Also das ist ja wirklich dieses Männliche, was man ja im Fußball immer noch so viel hat, was eigentlich niemand braucht und was ja auch dich in dem Moment nicht weiterbringt, wenn du da mit irgendeiner Beleidigung einfach komplett rund gemacht wirst, weil du im schlimmsten Fall deinen eigenen Mitspieler umgegrätscht hast.
Ja. Wie würdest du dich selber als Trainertyp einschätzen? Also wenn man so Fußball guckt, sieht man ja unterschiedlichste Gestalten, die da so am Rand stehen. Es gibt die, die quasi schon mit einer Verwarnung aufs Feld kommen, die als Trainer schon verwiesen werden auf den eigenen Bereich, auf die Coachingzone da, in der sie stehen sollen. Es gibt aber auch welche, die stehen da wirklich wie Napoleon während der Dreiländerschlacht, der da einfach nur, die gucken da aufs Feld, grübeln, haben manchmal auch die Augen zu und gehen dann in die Kabine am Ende. Wo würdest du dich da so sehen als Trainer?
Auf jeden Fall sehr kommunikativ. Ich würde den Kontakt zum Schiedsrichter regelmäßig suchen, aber auf so eine ruhige Art. Ich würde mir das dann gerne erklären lassen, warum das jetzt die Entscheidung so und so ist. Also schon ein bisschen auch mit Nachdruck. Ich bin ja eigentlich, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal drüber gesprochen haben in irgendeiner Folge, so dass ich so, wenn ich Auto fahre, doch, klar, wir hatten ja eine Autofahrfolge, dass ich, was Aggression beim Autofahren angeht, dass ich da mehr oder weniger eine andere Persönlichkeit habe und ein anderer Mensch bin. Es ist nicht ganz so schlimm beim Fußball, aber gewisse Dinge, ich habe einen sehr hohen Sinn oder sehr hohen Drang nach Gerechtigkeit. Und manchmal gibt es ja auch im Sport Dinge, die offensichtlich unfair oder nicht richtig entschieden wurden oder entschieden werden. Und das macht mich dann richtig sauer. Ich bin weniger der dann krass rumbrüllt oder so, anders als beim Autofahren. Aber ich äußere dann schon meinen Unmut. Und so ein Trainer wäre ich, glaube ich, auch, der dann in der Halbzeit vielleicht auch nochmal hingehen würde und sagt, ja, hier, oder nach dem Spiel, gutes Spiel, alles vergessen, aber das und das ging gar nicht. Ich glaube, die Art Trainer wäre ich. Also so ein Mix aus viel Kommunikation, unterschwellige Aggression und der Suche nach Gerechtigkeit im Fußball.
Ja, stark. Also wenn ich 12 gewesen wäre und Trainer, wissen wir ja jetzt, wäre ich aufs Feld gegangen, hätte meinen eigenen Spielern reingekrätscht als Strafe, wenn sie Mist machen. Das wäre der gefürchtete Move. Ansonsten aber, ich glaube, wenn ich Trainer wäre, ich wäre einer, der würde auf jeden Fall nicht brüllen und schreien während des Spiels, sondern ich würde machen, dass ich am Rande stehe und wenn dann irgendwie gerade Spielunterbrechung oder so ist, dann mache ich hier diese Randwinkgeste zu einem der Spieler, die ich sprechen will, und dann kommt der und dann mache ich dieses so, nehme ich so den Arm so um ihn herum und Köpfe senken, so wie im Halbkreis, und dann würde ich ihm was Aufbauendes sagen, wenn ich merke, mach gerade Scheiße. Dann würde ich versuchen, positiv zu bestärken und diese Körperkontakt so und dann wieder rausschicken. Aber das wäre ich, womöglich noch mit dem Trinkfläschchen in der Hand, dass ich dann dem in die Hand drücke und dann, das ist die Geste dann. Wenn sie mir dann am Ende meiner Karriere eine Statue errichten hier auf St. Pauli, ne, das ist dann, wie ich da stehe und diese Ranwinkbewegung mache. So, das ist, der Klopp macht diese, ach, wie heißt das denn? Der macht die Faust zum Fanblock und dann machen die
Säge.
Klopp. Und ich.
Hey, ja, Klopp, cool.
Und ich mache hier das Ranwinken, das ist meine Geste dann so. Ja.
Ja, doch, aber so ähnlich würde ich das mit meinen eigenen Spielern würde ich das auch machen. Also ich halt auch nichts davon einfach.
Zum Schiedsrichter, also.
Ja, komm mal ran. Ich hab da mal noch ein paar Takte zu erzählen.
Feedback für dich,
ey. Ich fand das jetzt gerade nicht so gut. Wie war das denn? Wie ist es denn aus deiner Sicht gelaufen?
Ja.
Nee, also mit den eigenen Spielern, da würde ich auch nicht dann einfach quer über den Platz brüllen, da halte ich nichts von. Das ist ja tatsächlich, also ich selber als Spieler, wenn ich gespielt habe und mir einfach einer die ganze Zeit immer irgendwie was zugebrüllt hat, da habe ich dann nach dem zweiten Mal auch nicht mehr hingehört, weil ich gedacht habe, so lass mich jetzt einfach in Ruhe. Ich habe das jetzt selber gerade gemerkt, dass es nicht das Beste war. Das bringt jetzt nicht, wenn du mir 5-mal sagst, ja, der Ball war jetzt nicht schlecht. Das war ja gar nicht mal so gut. Hä, warum spielst du den Ball nicht einfach zu deinem Mitspieler und nicht zum Gegner? Ja, okay, danke. Danke für den Tipp. Nee, aber das, also Fußball im Amateurbereich, das ist auch schon eine eigene Welt. Da gibt's ja im Social-Media-Bereich auch etliche Highlight-Seiten, Best-of-Kreisliga oder auch Sunday League in England, was man sich da teilweise anguckt. Ich habe mir jetzt am Freitag war ich bei einem Kumpel zuschauen, auch Kreisliga, und wie manche Leute sich da geben, wie aggressiv die auf dem Platz sind, und man sich dann fragt, so, okay, für was machst du das jetzt hier? Also, und ja, Ehrgeiz beim Sport hatte ich auch. Ich wollte immer gewinnen. Und ich will auch jetzt, wenn ich Gesellschaftsspiele spiele oder wenn ich irgendwie freizeitmäßig irgendwas spiele gegen andere, dann will ich immer gewinnen. So. Aber das kann man auch machen, ohne aggressiv zu werden, ohne rumzuschreien, ohne so super aggro zu werden. Du kannst auch einfach so ehrgeizig werden, ohne halt so komplett over the top. Und dass manchmal dann Leute das auch noch irgendwie loben. Ja, der hat einfach so den krassen Siegeswillen. Dann denke ich mir so, ja, ab einem gewissen Bereich, wo es um wirklich was geht, würde ich sagen, ist es vielleicht auch gerechtfertigt, weil du kommst nur an einen gewissen Punkt im Sportbereich, wenn du diesen Ehrgeiz hast, weil ohne so diese komplette Leidenschaft und auch ein bisschen selber dich aufgeben für dieses Hobby oder für deinen vielleicht vermeintlichen Beruf, dann auch wenn es Richtung Profibereich geht, da brauchst du das, aber nicht in der Kreisliga. So, da kannst du auch einfach mal sagen, ich will hier Spaß haben und ich werde hier nicht meinen Lebensunterhalt damit verdienen und dann möchte ich trotzdem gewinnen, wenn ich auf dem Platz stehe, aber ich muss jetzt auch nicht hier meinen Gegner oder meinen vermeintlichen Mitspieler mit Absicht umgrätschen, weil ich irgendwie meine Aggression nicht im Griff habe. Und das fand ich auch da wieder zu sehen, wie manche Leute sich da auf dem Platz echt wie so die letzten Gockel, ich find's befremdlich mittlerweile, also im Jugendbereich oder auch als ich im Herrenbereich noch relativ jung mit 18 bis 20 oder so war, da habe ich gedacht, das gehört irgendwie dazu. Je älter ich werde, desto peinlicher finde ich es ein bisschen.
Ja, und das beschränkt sich übrigens spannenderweise nicht nur auf Männerfußball. Eine Freundin von mir spielt in einer Frauenfußballmannschaft auch schon sehr lange und dort auch Kreisliga. Und was die mir manchmal erzählt von der Härte auf oder auch am Rande des Platzes, wie da auch persönliche Fäden wirklich mit den Stollen dann ausgetragen werden. Ja. Also da gehen Spielerinnen auch verletzt vom Platz, weil die vorher sich einfach verstritten haben und dann wird diese Aggression da genauso auf dem Platz einfach ausgelebt und du gehst raus, du wirst eingewechselt und spürst jetzt schon so Phantomschmerzen am Schienbein, weil du siehst schon die Nummer 12, die dich anguckt und macht hier so, also mein Bein in deinem Bein in 2 Minuten und das ist schon krass, also auch da ist es sehr ähnlich.
Ja, und das find ich bei mir, als ich Fußball gespielt habe, ich habe am liebsten ohne Körpereinsatz komplett gespielt.
Ja?
Und wenn man mich weiß, wie ich aussehe, ich bin relativ groß, relativ breit. Das heißt, ich hatte da eigentlich immer einen Vorteil. Aber diese Art Fußball, wo Leute einfach nur auf den Körper gehen, weil sie selber keinen Fußball spielen können und einfach alles nur übers Körperliche, das war mir schon immer fremd und hatte ich einfach nie Bock drauf. Also ich war halt gefühlt eher so nur für die Offensive nur zu gebrauchen, weil ich keinen Bock hatte zu verteidigen. Hatte auch dann das Glück, dass ich im Jugendbereich eigentlich immer einer der besten Spieler in meiner Mannschaft war. So mit 15, 16 war ich einfach ganz gut. Alles natürlich auf diesem Kreisliga-Niveau, nichts Wildes. Und jetzt auch nicht, dass ich sage, da ist ein großes Talent verloren gegangen. Aber so auf diesem Niveau war ich einfach gut, sodass ich mir das auch ein bisschen ein Stück weit erlauben konnte, jetzt hinten nicht unbedingt die ganz große Arbeit zu machen, weil die wussten vorne, da brauchen wir den. Der schießt da Tore und bereitet Tore vor. Aber so diese Leute, die dann einfach immer nur so auf die Knochen gegangen sind, da hatte ich schon immer keinen Spaß dran. Das hat für mich nichts mit Fußball zu tun, sondern man will ja Fußball spielen und nicht Fußball kämpfen. Und ich glaube, für mich hätte es das in meinem kleinen Dorf gegeben, einen Basketballverein für Jugend, gab es halt einfach nicht. Dann hätte ich, glaube ich, relativ schnell irgendwann den Switch gemacht zum Basketball, weil mir das eigentlich schon auch, ich hatte auch immer einen kleinen Korb im Garten und habe wirklich stundenlang auch einfach alleine auf diesen Korb geworfen. Das hätte mir viel besser gefallen, weil Basketball ja schon eher weniger körperbetont ist. Also eigentlich sagt man ja sogar ein körperloser Sport, was natürlich auch nicht ganz stimmt, aber hätte ich da die Möglichkeit gehabt, wäre ich, glaube ich, relativ schnell dorthin geswitcht, weil ich auch schon, ich bin jetzt nicht riesig, aber für ein Basketball in der Jugend wäre ich schon relativ schnell relativ groß gewesen. Da hätte ich, glaube ich, mehr Freude dran gehabt, weil da ist auch insgesamt, was ich so, wenn ich mal irgendwo mittrainiert habe, die Community, das ist einfach alles ein bisschen gechillter und da ist nicht so diese Grundaggression wie beim Fußball.
Abgefahren. Stell dir mal vor, wenn ich nicht meinen eigenen Rauswurf aus dem Verein da herbeigeführt hätte, es gibt eine Welt, in der standen wir gegeneinander auf dem Platz. Oder?
Theoretisch hätte das sein können. Also wir waren ja geografisch sehr weit voneinander entfernt, aber wir sind im gleichen Alter.
Auswärtsspiel, Viktoria Wertheim gegen Niedersachsen.
TSV Overbullenhausen oder dann später, weil bei uns war das gleiche Schicksal wie bei dir, mussten wir erleiden, dass es nicht mehr genug Leute für unsere Jugendmannschaft in Overbullenhausen gab. Und dann sind wir zum TuS Vleestedt gegangen und haben da die Mannschaften gemerged, weil die ein ähnliches Problem hatten. Und dann habe ich tatsächlich auch im Herrenbereich dann für diesen Verein gespielt. Zwischendurch auch kurz mal für Over, aber wenn im Herrenbereich, dann eigentlich da bei TuS Vleestedt. Gibt's auch immer noch, spielen auch immer noch ein paar Leute, die ich kenne, spielen da immer noch.
Welche Trikotfarben hattet ihr damals?
Overbullenhausen ist klassisch blau-weiß. Mhm. Schön, elegant. Vleestedt ist schwarz-rot.
Oh.
Konnte ich mich nie mit identifizieren. Im Herzen war ich immer ein Blau-Weißer, immer TSV Overbullenhausen, aber ich konnte ja nicht anders. Ich wurde gezwungen, diese Vereinsfarben zu tragen oder halt einfach mir einen ganz neuen Verein zu suchen. Und das fand ich auch blöd, weil ich dann ja viele Leute auch noch kannte, die dort in der Mannschaft gespielt haben. Deswegen habe ich das so ein bisschen über mich ergehen lassen. Aber blau-weiß, ich bin ja auch HSV-Fan, die sind schwarz-weiß-blau. Das sind schon, ich mag Blau auch einfach sehr gern. Schöne Farben. Grün finde ich auch schön. Das ist in Hamburg immer ein bisschen schwierig mit Bremen, wobei ich einfach gar kein persönliches Problem mit denen habe. Aber so ein dunkles Grün finde ich auch toll. Haben irgendwie gefühlt auch zu wenig Vereine.
Ja.
In meiner Wahrnehmung. So ein schön dunkles Grün mit Weiß kombiniert, sieht toll aus.
Ja, SC Viktoria Wertheim hatte damals Grün-Weiß tatsächlich. Das wäre meine Farbe dann gewesen. Aber ich hab auch nachgetrauert meinem ersten Verein im SV Grünwert, denn die hatten so ein verträumtes Lila. Die hatten ein Lila und zwar
auch nicht so häufig.
Einfach nur Lila. Also, ne, und noch eine Alternativfarbe, wenn sie gegen andere Lila-Farben gekämpft haben, aber Lila. Schön. Ja. Naja, das jedenfalls für meine Hoppala-Geschichte. Jetzt muss ich mir noch überlegen, was habe ich denn draus gelernt? Also, ja.
Ich hätte da viele Ansätze, aber die würden sich wahrscheinlich alle eher so auf Sport beziehen.
Ja.
Also, und die würden alle in Richtung gehen. Tu deinen eigenen Mitspielern nicht weh. Also in diesem Spektrum würden sich meine Tipps und meine Learnings befinden, aber die sind relativ obvious. Vielleicht hast du ja noch was Tiefergehendes gelernt.
Also, tja, das ist gar nicht so einfach, weil es, tja, also okay. Was habe ich draus gelernt? Ich habe aus dieser Geschichte erstmal gelernt, dass es im Fußball zwei Teams gibt, nämlich mein eigenes und das gegnerische und nicht drei, mein eigenes, das gegnerische und ich. Das ist, glaube ich, die Lektion gewesen, die ich als 12-, 13-Jähriger mitgenommen habe und vielleicht gesponnen auf mein Leben und was man so mitnimmt. Vielleicht, egal wie viel Spaß etwas einem selbst macht, es ist es nicht mehr wert, wenn andere Menschen und deren Knöchel dadurch in starke Mitleidenschaft gezogen werden. Ich glaube, mit sowas können wir hier rausgehen, oder? Klingt
klug. Ich finde es ein super Learning. Ja, dieses, das mag ich auch sehr. Ich finde einen Künstler namens Frank Turner sehr, sehr gut. Mhm. Und auch andere Künstler sagen das regelmäßig auf Konzerten, wo auch mal Moshpits oder Circle Pits und sowas stattfinden, die dann sagen, hab den Spaß deines Lebens, aber nicht auf Kosten anderer.
Ja.
Und das ist, finde ich, generell für die Gesellschaft ein sehr schönes Motto. Hab so viel Spaß, wie du willst, aber sobald du andere Leute abfuckst, ist es nicht mehr dein Recht, dich so auszuleben und so viel Spaß zu haben. Hauptsache, du hast diesen maximalen Spaß. Das muss immer im Einverständnis aller anderen funktionieren. Und das ist beim Fußball, gerade hinsichtlich der Gesundheit, auch ein gutes Motto. Nur weil ich gerne grätsche, darf ich damit nicht die Gesundheit meiner Mitspieler oder Gegenspieler gefährden. Das finde ich ein sehr schönes Learning aus dieser Geschichte, weil wenn das mehr Leute beherzigen würden, dann hätte man bei so Veranstaltungen mit mehreren Menschen oder auch generell in der Öffentlichkeit, dann wäre das Leben einfach ein bisschen entspannter und gemütlicher, wenn Leute sich nicht diesen Raum einfach immer so nehmen würden, um ihren Spaß zu maximieren.
Guck mal, hoppala, der Podcast, der im Kleinen anfängt, aber im ganz Großen immer endet. Haben wir doch wieder einen schönen Bogen gezogen. Toll.
In den ganz großen Themen.
Ganz große Themen. Ich würde sagen, oder? Damit haben wir heute ein weiteres schönes Anekdötchen verarbeitet aus unserem persönlichen Leben. Nächste Woche bist du wieder an der Reihe. Ich bin jetzt schon wieder gespannt, was da auf uns zukommt. Liebe Leute da draußen, wir danken euch sehr für euer Zuhören, für eure Zeit. Jeden Montag erscheint eine neue Folge. Falls ihr neu hinzugestoßen seid, herzlich willkommen. Auf euch warten einige ältere Folgen, die ihr jetzt alle nachhören könnt. Falls ihr schon längere Zeit mit dabei seid, toll. Einfach schön auf euch zählen zu können. Nächste Woche geht's weiter. Bis dahin, passt auf euch auf. Tschüss.
Tschüssi.